Nee, ich finde es eher ein bisschen schwieriger, weil, also natürlich sind ist die Last auf mehrere Schultern verteilt, aber man hat natürlich als Einzelsportler, so wie es ich einer bin, da hat man die Verantwortung eigentlich nur für sich selber, wenn man am Start steht. Und wenn man dann in so einem Viererteam ist, da ja, will man es auch nicht verbocken für die anderen und deswegen ist da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Nervosität da, wie jetzt bei einem Einzelwettbewerb, aber so generell ist die Motivation natürlich richtig hoch und ja, auch einfach bei uns, es sind nicht so oft Teamwettbewerbe, deswegen ist es schon auch was Besonderes und schon auch mal eine coole Stimmung so unterhalb von den Teams, wie dann alle wirklich so richtig zusammenhalten.
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Findest du es schön, dass du da bist heute hier und dir ja quasi wahrscheinlich noch in der Offseason oder gerade vielleicht so ein bisschen wieder in der Soft-Vorbereitung die Zeit nimmst für das Interview? Erstmal herzlich willkommen bei Modern Sports.
Hi, freut mich hier zu sein.
Wenn du jetzt so mal mit ein bisschen Abstand, wir haben heute den 30. April, auf die Saison 24-25 zurückschaust, auf den Winter, der hinter dir liegt. Was sind so die ersten Gedanken, die da hochkommen?
Ja, also einfach, dass es wirklich eine krass gute Saison war und einfach, ja, eigentlich unglaublich, wie gut und wie konstant ich performt habe und einfach, ja, war das eine sehr außergewöhnliche Saison.
Was ist für dich das, was am Ende dabei am meisten heraussticht? Also klar, man sieht natürlich nach außen hin so die Siege, die du gefeiert hast, die Titel, Trophäen, die du mit nach Hause nehmen durftest. So, was ist so vielleicht der Moment, der dir am meisten in Erinnerung bleibt von so einer Saison?
Ja, das Krasse ist wirklich, sportlich, der größte Erfolg war definitiv der Gesamtweltcup, aber das ist kein Moment, den man da so extrem hat, wie jetzt bei einer Medaille, sondern das sind über die ganze Saison und am Schluss wird man dann dafür belohnt, aber man hat jetzt nicht so diesen einzelnen Moment. Klar, ich habe dann in Oslo beim Weltcup habe ich dann schon gewusst, okay, jetzt bin ich Gesamtweltcup-Sieger und es kam mir dann doch ein bisschen überraschend. Es war schon auch ein krasser Moment, aber so der Moment, als wir Weltmeister in der Staffel geworden sind, zu viert, aus dem gleichen Skiclub, das war schon wirklich was Außergewöhnliches und ja, den Moment werde ich sicher nie vergessen, wie wir da zusammen dann auch gefeiert haben.
Ist es für dich grundsätzlich leichter, wenn du nur für dich selbst läufst, als wenn du Staffel läufst, oder ist die Staffel eher nochmal so ein Motivator, wo du sagst, okay, hier geht's gerade um was, was größer ist als ich allein?
Nee, ich finde es eher ein bisschen schwieriger, weil, also natürlich ist die Last auf mehrere Schultern verteilt, aber man hat natürlich als Einzelsportler, so wie es ich einer bin, da hat man die Verantwortung eigentlich nur für sich selber, wenn man am Start steht. Und wenn man dann in so einem Viererteam ist, da ja, will man es auch nicht verbocken für die anderen und deswegen ist da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Nervosität da, wie jetzt bei einem Einzelwettbewerb, aber so generell ist die Motivation natürlich richtig hoch und ja, auch einfach bei uns, es sind nicht so oft Teamwettbewerbe, deswegen ist es schon auch was Besonderes und schon auch mal eine coole Stimmung so unterhalb von den Teams, wie dann alle wirklich so richtig zusammenhalten.
Du hast schon angesprochen, dass der Gesamtweltcup-Sieg vielleicht, denke ich mal, ein Stück weit, wie du gerade gesagt hast, überraschend sozusagen dann kam oder zumindest auch frühzeitig überraschend. Ist das was, was du grundsätzlich für dich Anfang der Saison als ein Notstern, als ein potenzielles Ziel auf dem Schirm hattest oder eher was, was sich im Laufe der Saison ergeben hat?
Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wirklich. Also klar, ich habe schon gewusst, dass ich ganz gut drauf bin und dass ich vielleicht mal einen Sieg feiern kann. Aber der Gesamtweltcup, der war bei uns eigentlich durch den Dominator, ja, Magnus Rieber, war das eigentlich sowas Unantastbares. Man wusste, wenn er gesund durchkommt, dann wird er den gewinnen. Und ja, deswegen habe ich da gar nicht so dran gedacht und ich habe das auch schon wirklich sehr oft gesagt. Den Gesamtweltcup, ich glaube nicht, dass man den planen kann, weil Im Endeffekt versucht man eh jeden Weltcup Vollgas zu geben und wir haben jetzt letzte Saison jetzt nicht so viele Weltcups gehabt, dass man überlegt, einen irgendwie auszulassen für die WM. Deswegen war es eigentlich klar, dass eigentlich alle Weltcups fahren und dann, ja, man strengt sich jedes Mal an und natürlich, wo ich dann so die ersten Wochenenden geschafft habe und dann sehr nah dran war, auch im gelben, dann auch im gelben Trikot nach dem ersten Wochenende, da fängt man dann schon an zu überlegen, aber es war jetzt nie so, dass ich da ernsthaft dran gedacht habe. Also natürlich, ich habe gesehen sofort am Anfang der Saison, ich kann gewinnen, ich bin super drauf, aber ja, so weit habe ich dann nicht gedacht, aber es war, glaube ich, auch richtig so, weil ich glaube, wenn man sich diese Bürde dann auferlegt, dann wird es nochmal schwerer. Und ja, ich weiß, dass ich da mich auf mich konzentrieren muss und das ist ja kein Mann gegen Mann, sondern einfach Zusammenzählen der Punkte. Also da kann man ja wirklich nur durch Ergebnisse das beeinflussen.
Das ist dann auch was du an sich so relativ leicht abschütteln kannst, also dass die Gedanken da jetzt auch gar nicht irgendwie die ganze Saison präsent sind, selbst wenn du am Anfang da im gelben Trikot bist und siehst, okay, da könnte vielleicht was möglich sein?
Ja, das habe ich sehr, sehr gut abschütteln können. Also wie gesagt, ich habe so richtig ernsthaft, habe ich erst ganz am Schluss dran gedacht, wo es dann auch möglich wurde, dann auch in Oslo. Und ja, also vorher habe ich eigentlich nicht wirklich dran gedacht.
Jetzt hast du ja ein Stück weit sozusagen auch davon profitiert letztendlich, dass ja Magnus Rieber seine Karriere frühzeitig beendet hat, früher als eigentlich geplant sozusagen zum Ende der Saison. Und ich habe mich gefragt, als ich so ein bisschen in der Vorbereitung war, was überwiegt am Ende dann so? Ist es so ein bisschen, also natürlich die Freude über den Gesamtweltcup, klar, aber gibt es einen Teil in dir, so diesen Wettkämpfer, der sich denkt, eigentlich hätte ich es lieber mir selbst erkämpft, als es sozusagen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen?
Ja, das die Frage habe ich mir natürlich selber auch schon gestellt. Aber vielleicht ist es von außen betrachtet so ein bisschen so, aber es ist nicht so, weil ich habe definitiv den Gesamtweltcup gewonnen und nicht der Jarl hat mir geschenkt oder irgendwie er hat ihn verloren, sondern ich hab mehr Siege wie er gehabt und deswegen ist das Gefühl gar nicht da, dass ich jetzt irgendwie das nur gewonnen habe, weil er die Saison früher beendet hat, sondern es ist wirklich so, dass ich das durch meine sportlichen Leistungen mir verdient habe und das ist das einzige Gefühl, das in mir ist.
Okay, sehr cool. Jetzt natürlich, so Ende April ist die vorherige Saison wahrscheinlich präsenter als die jetzt dann irgendwann vor euch liegt, auch wenn das eine olympische Saison ist. Aber hast du das Gefühl, dass ein Stück weit quasi auch direkt damit die Erwartungen vielleicht auch nur im Außen steigen, was die kommende Saison auch angeht, dann vor allem auch natürlich vielleicht in Bezug auf Olympische Spiele?
Ich muss sagen, dass jetzt schon die kommende Saison bei mir jetzt eher präsent ist. Das ist jetzt unsere erste Trainingswoche. Das ist so die erste Maiwoche ist bei uns so der offizielle Start in die neue Saison. Und ja, da liegt der Fokus jetzt dann schon auf der Vorbereitung. Wie geht man diesen Sommer an? Wie geht man das ganze Jahr an? Und natürlich ist wahrscheinlich die Erwartung von außen noch mal höher durch meine letzte Saison. Aber klar, ich bin der amtierende Olympiasieger. Also die Erwartung wäre jetzt so oder so hoch gewesen. Und ich weiß, dass dass sehr viel Druck dann auf mir liegen wird. Aber ich sehe das eher als Ehre an.
Das heißt, du schaffst es an sich da auch ganz gut, so ein bisschen so ein Schutzschild um dich herum aufzubauen und das nicht an dich ranzulassen, weil ich habe, der Grund, warum ich frage, mit einer anderen Wintersportlerin, mit der ich da jetzt schon ein paar Jahre zusammenarbeite, die sich auch extrem gut entwickelt hat und gerade jetzt im letzten Winter viel gewonnen hat, sie auch direkt gemerkt hat, so in den ganzen Interviews nach der Saison, alle Anfragen, Termine, die sie wahrgenommen hat, kam direkt immer wieder dieser Nebensatz, so ja, okay, jetzt muss es dann aber nächstes Jahr auch bei Olympia klappen, okay, jetzt musst du dann aber auch bei Olympia Gold holen, Minimum mal oder eine Medaille. Kannst du dich davon gut abschotten?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, den größten Druck, den mache ich mir im Endeffekt schon selber. Und ja, natürlich spüre ich auch den Druck von außen ein bisschen, weil es gibt natürlich viele, die dann sagen, ja, nächstes Jahr, wenn der Rieber nicht mehr dabei ist, dann musst du ja alles gewinnen, so. Das kann man vielleicht denken, aber ich weiß, dass für mich, es wird nicht leichter werden. Natürlich ist seine Dominanz weg und ohne ihn hätte ich wahrscheinlich deutlich mehr Siege in der Vergangenheit gefeiert, aber ich weiß, dass ich da mich voll auf mich konzentrieren muss, weil das war letztes Jahr so und zwar die Jahre davor auch schon so, wenn ich einen Top-Tag habe und wenn ich meine Leistung, wenn ich mich verbessere, dann reicht es auch für ganz oben und das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann.
Würdest du sagen, dass so diese Einstellung, dass du schaffst, dich komplett auf dich zu konzentrieren, aber vielleicht auch zum Beispiel diese Konkurrenzsituation, die du vielleicht ein Stück weit natürlich jetzt auch die letzten Jahre mit Rieber aus Norwegen hattest, und was Positives zu rücken und Motivation daraus zu ziehen, dass das eine Einstellung ist, die du schon immer so ein Stück weit im Sport in dir hattest oder an der du eher arbeiten durftest, dass du das auch so einordnen kannst?
Ich glaube, so am Anfang unserer Rivalität, sage ich jetzt mal, zwischen Rieber und mir war es noch mehr Motivation, ihn zu schlagen irgendwie. Aber dann wurde er wirklich einfach, ist ein anderes Sphären vorgedrungen gefühlt. Er war so gut, das war schon fast unerreichbar. Und dann habe ich mich immer weiter eigentlich davon gelöst, sondern habe mich mehr auf mich konzentriert. Und ja, das die letzten Jahre, ich hatte jetzt da noch nie so richtig ein Problem damit. Aber ich arbeite auch mit einem Mentaltrainer und wir, also erst seit letztem Jahr tatsächlich, davor nicht. Ich hab da jetzt nie Probleme gehabt, dass ich irgendwie nervös werde oder irgendwas nicht, ja, dass ich da morgens einen Stress kriege oder mir zu viel Gedanken mache. Aber so dieses die Sachen, die ich davor vielleicht schon gemacht habe, jetzt so bewusst zu machen, die das hat schon was verändert, meiner Meinung nach. Und es hat mir schon auch gut getan. Und da ist genau das, was vielleicht, ja, natürlich das Schwierigste ist, aber was ich natürlich, das sage ich immer, aber es ist auch einfach das Wichtigste, dass man einfach bei sich bleibt. Vor allem bei uns, bei unserem Sport Skispringen, da kann man wirklich, das Einzige, was man beeinflussen kann, ist seine eigene Leistung. Und das ist ja eigentlich, ja, ist eigentlich auch schön, weil man kann wirklich nur sich selber beeinflussen. Man muss nicht auf die Gegner achten, wie jetzt beim Langlaufen oder ja, wenn man jetzt bei einem Fußball oder Tennis spielt, das ist ja so ein Austausch vielleicht. Aber so ist ja, ich kann nur meine Leistung beeinflussen und das, ja, das muss man sich vielleicht öfters mal selber ja nochmal sagen. Und das habe ich schon sehr bewusst auch gemacht. Auch wenn es nicht immer leicht fällt, also das heißt jetzt nicht, dass ich nur immer komplett bei mir bin, dann bei dem Springen, aber ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, dann in den richtigen, in dem Moment dann eben bei mir zu sein und davor vielleicht noch trotzdem ganz locker zu bleiben.
Gab es einen speziellen Auslöser, warum du dich dazu entschieden hast, auch mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe mir das schon jahrelang eigentlich überlegt, dass es einfach mal interessant wäre. Und ja, dann habe ich es einmal ausprobiert mit einem und das hat mir dann gar nicht taugt. Dann habe ich es wieder lassen und ja, letztes Jahr habe ich es dann wieder mit einem anderen probiert und das war dann eine ganz andere Herangehensweise. Und ja, das war, und jetzt fand ich, war, also wenn man die letzte Saison anschaut, dann kann man ja nur sagen, dass es sehr erfolgreich war. Ob das dann an ihm gelegen hat, das weiß man ja nie. Also das ist ja das beim Mentaltraining sowieso, dieser Erfolg, den zu messen, schwierig. Aber ja, wenn es so gut gelaufen ist, dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt mir gedacht habe, hey, ich will das jetzt machen, sondern mir ging es eigentlich eher darum, das einfach mal sich anzuhören. Und ich habe einfach gewusst, dass da schon noch was drin liegt. Vor allem bei mir ist es eher vielleicht auch so ein Thema, wo es im Training wichtiger ist, wie jetzt dann im Wettkampf, weil da war ich, glaube ich, schon immer sehr, sehr stark.
Mhm. Wo würdest du sagen, hast du im Training deine Defizite?
Ja, ich glaube, dass ich manchmal vielleicht im Training, einfach im Skispringen, die Konzentration nicht so gut aufrechterhalte, wie ich es gerne machen würde und halt auch den Fokus richtig setzt und ja, da habe ich mir einfach gedacht, okay, da vielleicht, da liegt sicher noch Potenzial drin und habe dann eben mit einem Mentaltrainer jetzt über Red Bull da zusammengearbeitet und ja, es war jetzt, wir haben da jetzt keine speziellen Techniken oder sowas herausgearbeitet. Wie gesagt, bei mir war es wirklich nie so, dass ich, oder ich habe da jetzt keine Probleme. Ich glaube, da bin ich schon relativ weit. Das hat er dann auch selber gesagt. So viele Sachen, wo ich mache, das sind Sachen, wo er jahrelang mit Athleten dran arbeitet, bis sie soweit sind. Und das war halt schon für bei mir schon die Grundeinstellung schon. Aber ja, es geht einfach darum, im Training da vielleicht im Skispringen speziell. Man macht so viele Trainingssprünge und ich habe mir überlegt, hey, ich springe da jetzt im Sommer, ich weiß gar nicht, wie viele Sprünge sind, aber wenn das hunderte Sprünge sind, mir waren das einfach zu viele Sprünge, die ich einfach gemacht habe, dass sie gemacht sind. Und das hat mich ein bisschen gestört und das war wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich da ihn kontaktiert habe.
Macht Sinn. Ja, und ich glaube am Ende, und das ist so ein Satz, den ich immer wieder auch versuche, so allen mitzugeben, geht es ja auch nicht darum, diese innere oder mentale Arbeit nur dann zu beginnen, wenn du merkst, dass du gerade gegen die Wand läufst oder schon gegen die Wand gelaufen bist, sondern einfach auch das zu nutzen, wie du es gerade eben gesagt hast, weil du vielleicht merkst, hey, da steckt noch Potenzial drin und ich kann dadurch einfach noch stabiler und noch besser werden und einfach aus einer ein Stück weit Performance-Perspektive die ganze Arbeit auch zu integrieren.
Ja, genau, definitiv. Also man muss schon auch dazu sagen, die Saison, also die vorletzte, also nicht letztes Jahr, sondern die davor, die lief bei mir gar nicht gut im Skispringen und da habe ich mir dann schon auch so Gedanken gemacht, wie kann ich mich da nochmal weiterentwickeln und dann war das auch ein Part davon, den ich mir überlegt habe.
Du hast gerade gesagt, dass du auch in der Arbeit einfach festgestellt hast oder vielleicht auch von außen das Feedback bekommen hast, dass du einfach eine Grundeinstellung schon mitbringst, die viele sich vielleicht erst erarbeiten dürfen. Wo kommt die Grundeinstellung her? Ist das was du einfach so von der Wiege, von zu Hause schon mitbekommen hast oder was sich in jungen Jahren im Sport geformt hat?
Ich glaube, das, was ich damit gemeint habe, sind eben, ich kann sehr gut mich im Wettkampf steigern und eben auch da ruhig bleiben und ja, nicht jetzt da irgendwie extrem hibbelig werden oder nervös werden. Ich glaube, das hat schon viele Faktoren. Mit Sicherheit habe ich das in die Wiege gelegt bekommen. Ich glaube, mein Papa ist da sehr ähnlich. Also er hat da, glaube ich, auch so die Ruhe weg. Und natürlich habe ich das so mitbekommen, aber generell, ich glaube, da spielen schon viele Faktoren mit rein. So früher war es vielleicht so die Unbekümmertheit, die ich hatte und dann irgendwann habe ich dann schon große Erfolge gefeiert gehabt und habe dann immer gewusst, okay, ich habe schon so viel erreicht und alles, was, nicht alles, was kommt, ist Bonus, sondern es ist alles so einfach gegangen am Anfang, als junger Athlet noch und vielleicht hat das schon auch mit reingespielt, dass ich dann schon einen gewissen, ich bin sehr, sehr jung Olympiasieger im Team geworden und mit dem Titel im Gepäck ist natürlich schon einfacher an den Start zu gehen. Aber ich glaube, dass da auch noch mehr Sachen mit reinspielen, genau sowas wie ich aufgewachsen bin. Ich musste nie auf ein Internat. Meine Eltern waren jetzt irgendwie nicht ansatzweise irgendwie fanatische Sporteltern, sondern ich habe natürlich alle Möglichkeiten gehabt und bekommen, die ich wollte, aber die haben nie ansatzweise dran gedacht, dass ich mal Profisportler werden könnte oder ich bin einfach daheim in Oberstdorf aufgewachsen, habe da meinen Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und ja, und bin einfach immer dabei geblieben, weil es mir leicht gefallen ist vielleicht auch und es eine coole Gruppe war und ich glaube, dass das schon einen großen Einfluss drauf genommen hat, auf die Grundeinstellung. Die mussten nichts dafür aufgeben oder natürlich haben sie mich oft zum Training fahren müssen und alles Mögliche, aber es war jetzt nicht wie andere Eltern, die da für sehr viel Geld das Kind aufs Internat schicken und mit Material zupumpen und da sehr, sehr viel Geld investieren, sondern es war einfach, ich habe das gemacht, weil es mir Spaß macht und ich habe nie irgendwie meine Freundesgruppe ja, verloren oder irgendwie abgeben müssen. Und ja, ich bin eigentlich ganz normal eben wie ein Nicht-Sportler in Oberstdorf aufgewachsen. Und ich glaube, dass das die Basis schon auch damit reingespielt hat, wenn ich ehrlich bin.
Du hast gerade so die ganzen Punkte angesprochen, die natürlich irgendwie auch zusammenkommen müssen, dass so eine Karriere auf dem Level funktionieren kann, wie sie das bei dir getan hat oder tut. Was glaubst du, rein hypothetisch einfach nur, weil ich die Frage gerade im Kopf hatte, was für eine Sportart würdest du machen, wenn du nicht in Oberstdorf, sondern in Hamburg geboren wärst?
Schwierig, also ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt eine Sportart machen würde, aber wahrscheinlich schon. Also, ich habe keine Ahnung. Also, ich spiele gern Fußball, das war natürlich auch immer mein Traum. Ich spiele gern Tennis. Vielleicht würde ich dann auch irgendwas auf dem Wasser machen, was man in Hamburg so macht. Wahrscheinlich einfach das, was meine Freunde da auch gemacht hätten. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert, hätte ich da wahrscheinlich auch gemacht. Und da, wo ich am meisten Talent gehabt hätte und wahrscheinlich die coolste Trainingsgruppe hatte, das hätte ich dann wahrscheinlich auch weiterverfolgt. Und ob es dann zum Profi gereicht hat, das weiß man natürlich nie. Ich glaube, ich bin jetzt schon in der richtigen Sportart gelandet.
Du hast vorhin kurz so diesen ersten Olympiasieg mit der Mannschaft angesprochen, der für dich ja auch relativ früh kam. Und du hast für dich gesagt, dass er dir auf jeden Fall nochmal auch Auftrieb gegeben hat und gesagt hast, okay, da geht man anders an den Start mit einem Olympiasieg im Hintergrund. Ich glaube, in derselben Situation aber auch zerbrechen vielleicht andere Sportler auch in jungen Jahren an dem Druck, weil sie dann denken so, okay, jetzt habe ich ja schon diese Last in Anführungsstrichen des Olympiasieges und jetzt erwartet jeder von mir, dass da noch mehr Erfolge in der Zukunft folgen. Was hat bei dir den Unterschied gemacht, dass du das wirklich als Motivation nehmen konntest und nicht so ein bisschen als Last oder Bürde mit dir getragen hast?
Ja, ich bin da 2018 in ein Team reingekommen als sehr junger Athlet, die alle extrem erfolgreich waren. Also die sind mit Erik Frenzel, Johannes Ritzek, Fabian Riesle, alles ja mit die erfolgreichsten deutschen Kombinierer aller Zeiten. Und da habe ich dann schon so gesehen, ich war da so der Jungspund, der ja da ganz frisch reinkommt und hat da gesehen, was die anderen so da zeigen, was die für Erfolge feiern, wie oft die auf dem Podest stehen oder auch gewinnen. Und das hat mir schon Auftrieb gegeben, einfach auch das zum Sehen, hey, das will ich auch. Und ich habe da in der Saison schon gewusst, hey, ich kann das auch, weil ich habe da als sehr junger Athlet einfach auch schon auf dem Podest gestanden und habe das auch im Wettkampf gesehen. Ich war da oft auch mal vor denen und genau gewusst, okay, wenn ich jetzt da noch ein bisschen mehr trainiere oder ein bisschen besser trainiere, dann kann ich da auch ganz oben stehen und kann ich auch mal gewinnen. Und das war einfach so die Motivation, einfach weil ich gewusst habe, hey, es fehlt nicht viel und wenn ich das und das vielleicht anders mache, dann wird es auch reichen. Und genauso so war es dann auch.
Gibt's auf dieser ganzen Journey, also das klingt natürlich so, wenn man sich das von außen anschaut, in Anführungsstrichen wie so eine Bilderbuchgeschichte sozusagen, so ist die ganze Story. Gerade erzählt auch jetzt, was die ganze Kindheit, Jugend angeht, eigentlich das perfekte Setting, nicht umziehen zu müssen, Freundeskreis zu behalten, quasi die Sportart vor der Haustür zu haben und beste Bedingungen zu haben. Dann bist du relativ jung Olympiasieger im Team, bist dann Einzelolympiasieger, gewinnst jetzt dieses Jahr den Gesamtweltcup. Also letztendlich so eine Karriere, die Step by Step von Erfolgen geprägt ist. Gab es zwischendrin eine Phase, wo du rückblickend gesehen richtig gestruggelt hast, abgesehen vielleicht von der Saison 23, 24, wo du schon angesprochen hast, dass du da im Springen einfach Schwierigkeiten hattest?
Ich glaube, dass ich sicher im Juniorenbereich und auch im Jugendbereich war ich jetzt nicht der Allererfolgreichste. Also ich bin relativ spät dann auch in den C-Kader gekommen und ja, das auch ganz knapp. Also ich war da jetzt nicht irgendwie da im Juniorenbereich. Das war so mit 16, 17 war ich jetzt nicht unter den besten Deutschen dabei. Und ich bin dann eben in den C-Kader gekommen und da davor habe ich es mir ja davor nicht geschafft und habe mich da auch nicht für die Junioren-WM qualifiziert. Und da war es schon so, dass es nicht ganz so einfach alles ging und ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, aber ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, dass es so zäh läuft. Ich war da sicher nicht zufrieden, aber ich hatte da schon eher so im Kopf, was ich noch schaffen kann und da war, glaube ich, meine Einstellung auch noch nicht so, dass ich alles gewinnen kann oder will, sondern da war vielleicht eher eine Zeit, wo ich mehr ja da so daheim das und in der Schule einfach so das normale Leben gelebt habe und vielleicht ganz den Ernst noch nicht hatte. Deswegen war es da vielleicht sportlich noch nicht so gut, aber also ich glaube, mental war das jetzt nicht so ein richtiges Loch. Aber da lief es definitiv, war ich da, also so ein Aufstieg von vom Schülerbereich bis hin zum Gesamtweltcup-Sieger war es jetzt auch nicht. Es gab natürlich immer mal wieder Rückschläge und das war definitiv in der Zeit, wo ich mich nicht für die Junioren-WM qualifiziert habe. Und das waren schon, ja, jetzt mental, glaube ich, nicht so schlimme Rückschläge. Ich war natürlich enttäuscht, aber so von der sportlichen Leistung ging es jetzt nicht geradeaus hoch. Was dann eher ein bisschen schwierig war, war dann 2019, nach der Olympiasaison, da war ich richtig, richtig stark. Da habe ich dann auch meinen ersten Weltcup-Sieg fahren können. Und dann war ich eigentlich in einer ja, Top-Verfassung vor der WM. Und dann bin ich leider krank geworden. Und das hat mich dann schon gewurmt, vor allem so im Nachhinein. Ich war dann bei der WM zwar am Start und habe auch eine Silbermedaille geholt, aber ich habe genau gewusst, hey, wenn ich jetzt fit gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht auch schon die erste Einzelmedaille ausgegangen als sehr, sehr junger. Und ja, das war dann eher, es hat mich sehr genervt. Und ja, genau das Gleiche vielleicht in der Saison 22, 23 hatte ich eigentlich eine ähnliche Situation in der WM-Planitzer-Saison. Da hatte ich Grippe und dann hat es leider, habe ich mich nicht mehr so richtig gefangen in der Saison und bin dann bei der WM eben nur Vierter worden und dann habe ich noch zwei Silbermedaillen geholt, aber es lief nicht so, wie ich es mir natürlich erhofft oder erträumt hatte. Da war ich dann schon auch ein bisschen, mental war es eigentlich auch nicht so schwierig, sondern das hat mich schon auch ein bisschen gewurmt.
Was ist so rückblickend vielleicht inzwischen auch so dein, ja, ich nenne es mal vielleicht so persönliches Erfolgsrezept geworden, um auch mal mit genau diesen schwierigen Momenten oder Niederlagen umzugehen?
Ich glaube, das Wissen, dass ich, wenn alles zusammenpasst und dass ich dann eben ganz oben sein kann und ich weiß, ich habe so eine enorme Stärke im Langlaufen und wenn ich im Springen dann eben parat bin oder gut genug bin, dann weiß ich, dass ich da ganz oben sein kann. Und ich hatte nie den Moment, dass ich gewusst habe, okay, jetzt es reicht einfach nicht, sondern es war immer, okay, jetzt bin ich zu schlecht gesprungen oder jetzt war ich vielleicht krank. Es hat jetzt nie die Gründe, okay, mein Körper gibt's nicht her oder ich kann es wirklich nicht schaffen. Deswegen habe ich da jetzt auch noch nie, ist glaube ich schon meine Stärke, dass ich das weiß und dass ich an meine Fähigkeiten definitiv glaube und auch da auch nicht so viel drauf gibt, was da andere über mich sagen oder ja, was andere denken, dass ich da einfach bei mir bleibe und mein Ding durchziehe.
Ich würde gerne noch auf eine Situation eingehen, die auch so ein Stück weit quasi so mit Krankheit vor Wettkämpfen verbunden ist, auch wenn es in dem Fall nicht dich getroffen hat, sondern quasi dein Umfeld damals bei Olympia 22, wo du ja quasi die ganzen Tage vor deinem Wettkampf ein Stück weit in Warteposition warst und damals, für diejenigen, die schon wieder vergessen haben, dass wir jemals in dieser Realität gelebt haben, das ja unter Corona-Zeiten passiert ist, du sozusagen jeden Tag erstmal auf die Freigabe warten musst, dass du überhaupt weiter teilnehmen darfst und überhaupt an den Start gehen darfst. Wie schwer war es für dich, da so in dieser Warte- bzw. Hoffnungsposition zu sein, dass es am Ende reicht und du wirklich starten kannst?
Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit. da stand der Sport für mich schon mal. 2-3 Tage habe ich da gar nicht mehr an Sport gedacht. Ja, es war eben, ich musste die ersten Tage musste ich schon ein bisschen zittern, weil der Erik Frenzel und der Terence Weber, die wurden beide positiv getestet und wurden dann mehr oder weniger abtransportiert. Das hieß, da kamen Chinesen und haben sie in einem Krankenwagen einfach weggefahren, eine Dreiviertelstunde in irgendein Isolationshotel. Und das war wirklich, wenn man die Bilder von denen gesehen hat, die waren einfach eingesperrt in ein Hotelzimmer, durften nicht raus, 12 Tage lang. Es war schon sehr, sehr hart. Und ich bin eben angereist mit den zwei und hab auch nicht so richtig gewusst, habe ich mich auch angesteckt oder bin ich auch positiv, weil krank waren sie ja beide eigentlich nicht. Und dann, ja, musste ich jeden Tag warten und hatte schon so eine gewisse Ungewissheit. Ich musste jeden Tag bis um 10 Uhr in der Früh musste ich einen PCR-Test machen und dann, wenn ich abends bis um 20 Uhr also keine Nachricht bekommen hatte, habe ich gewusst, ich bin negativ. Also habe ich immer so die letzte halbe Stunde bis um 20 Uhr, die war so hart, weil ich dann gedacht habe, jetzt kommt jetzt eine Nachricht oder nicht. Und ja, dann war das halt jeden Tag so und es war schon jeden Tag sehr, sehr hart, da war ich wirklich sehr nervös und es war keine schöne Zeit und da war ich wirklich sehr unentspannt und wahrscheinlich gar nicht so, wie ich eigentlich bin.
Ich würde gern kurz mit dir noch ein bisschen über so ein paar vielleicht wettkampfspezifische Situationen sprechen, um einfach so ein bisschen auch zu schauen, wie du vielleicht in allen oder anderen Momenten umgehst. Und ich glaube, natürlich, du hast das jetzt auch schon angesprochen, so in einer nordischen Kombination, gefühlt alle Athleten, mit denen ich jemals bisher darüber gesprochen habe, noch nie hat sich jemand darüber beschwert, in Anführungsstrichen, dass er Schwierigkeiten hat mit dem Laufen, sondern natürlich immer so ein bisschen das Springen, die Schwierigkeit darstellt. Und ich habe 2018 auch mal, als ich angefangen habe als Mentaltrainer, für eine Zeit lang mit Johannes Rützek zusammengearbeitet damals. Und wir haben damals auch uns eigentlich nur zu 95% auf sein Springen konzentriert damals. Und auch mit den jungen nordischen Kombinierern, die bei uns in unserem Performance Lab trainieren, geht es eigentlich im Grunde genommen auch immer nur ums Springen. Wie schaffst du es für dich, wirklich vor jedem Sprung ja einfach voll da zu sein und am Ende auch deinen besten Sprung zeigen zu können?
Ja, also ich glaube, man muss so, ich kann das nicht, natürlich nicht sagen, wie es jetzt allgemein für andere ist, aber bei mir ist es so, es herrscht immer, jetzt beim Weltcup und vor allem auch bei einer WM, es geht immer so, ich brauche so eine gewisse Anspannung. Wenn ich nervös bin, dann kann ich einfach besser performen, das weiß ich. Aber das darf natürlich auch nicht zu viel sein. Also es ist wie so ein Pendel. Also es kann sein, dass es ein bisschen zu wenig ist, es kann sein, dass es ein bisschen zu viel ist und das muss ich halt erkennen und da muss ich halt einfach schauen, dass ich da in die richtige, ja, da in den richtigen Modus schalte dann beim Springen. Das reicht bei mir dann schon 2-3 Minuten vorher, also vor dem Sprung unmittelbar. Das ist jetzt nicht, dass ich da in der Früh irgendwie anfange, irgendwelche Sachen vorzubereiten oder das ist einfach nur wirklich so die paar Minuten vor dem Sprung, wo ich da in mich gehe und in mich reinfühle. Und ja, das ist, glaube ich, bei mir einfach zu erkennen, okay, bin ich jetzt vielleicht einen Tick zu nervös, das ist eigentlich sehr selten, da muss schon viel zusammenkommen, jetzt klar bei einer WM oder wenn irgendwelche anderen speziellen Umstände sind, dann bin ich vielleicht auch mal ein bisschen zu nervös, wo ich dann eher so mich ein bisschen beruhigen muss. Und dann gibt's im Weltcup schon oft auch Situationen, wo ich dann eher vielleicht ein bisschen zu locker bin und es mich alles ein bisschen zu wenig juckt. Da muss ich mir dann eher so in das Gefühl holen, hey, es geht wirklich um was, du musst jetzt da sein und da muss ich so die richtige Balance finden. Und dann, ja, beim Sprung geht es eigentlich nur darum, dass man bei sich selber bleibt oder ich für mich, dass ich mich auf die Punkte konzentriere, die ich mir vornehme und dann einfach, das alles außenrum auszuschalten. Und das war es eigentlich schon. Also mehr ist es nicht. Mhm. Aber es hört sich natürlich auch leicht an, wie es dann vielleicht auch oft ist.
Ja, definitiv. Gibt es irgendwas, was du teilen kannst, oder falls du überhaupt was machst, außer dir dessen bewusst zu werden, was du dann auch wirklich in den Momenten machst, wenn du merkst, okay, entweder du musst dich jetzt ein bisschen beruhigen oder du brauchst vielleicht so, in Anführungsstrichen, so ein bisschen den Tritt in den Hintern, um die Ernsthaftigkeit und die Aktivierung ein bisschen aufzubauen?
Nee, habe ich keine spezielle Technik eigentlich. Also das ist einfach nur, für mich ist das alles, ich habe das davor, wie gesagt, auch schon gemacht, wo ich das noch nicht bewusst gemacht habe. Einfach so dieses Bewusstsein da zu haben und in sich selber reinzufühlen, das ist das, was mir da hilft. Ich brauche da gar nicht mehr irgendwie eine besondere Technik, Atemtechnik oder sowas. Mache ich alles nicht, sondern einfach nur das Bewusstsein zu haben und die Dinge bewusst anzugehen, das macht bei mir schon viel aus. Und ich glaube, ja, dass es mir dann schon einfach hilft, dass ich da so tick, wie ich tick, und dass ich das alles trotzdem noch irgendwie ein bisschen locker sehen kann.
Ja, super, super wertvoll. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du letztendlich natürlich auch um deine Stärke im Laufen weißt. Wo ist so die gedankliche Grenze, wenn du das einordnen kannst? Also du hast natürlich auch in der Vergangenheit teilweise wirklich Rückstände aufgeholt, wo andere vielleicht gar nicht mehr unbedingt dran gedacht hätten, dass das noch möglich ist. Auch bei Olympia 22 hast du da durchaus eine große Lücke zugelaufen. Gibt es so einen zeitlichen Rahmen, wo du dann sagst, so, okay, wenn der überschritten ist, dann kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass ich das noch aufholen kann?
Ja, das ist, kann man nicht so pauschal sagen. Also natürlich, wenn man sich die Rennen anschaut, die ich dann schon ab und zu hatte, das waren schon unglaubliche Rennen, aber sowas kann ich auch nicht immer aus dem Ärmel schütteln. Also das sind dann schon viele Zustände oder viele Dinge, die da zusammenkommen. Ich glaube, bei Olympia und bei den Großereignissen generell kann man vielleicht ein bisschen mehr aufholen, wie jetzt bei einem normalen Weltcup. Da ist meistens die Strecke ein bisschen schwerer, viele gehen aufs Ganze und explodieren dann vielleicht oder schaffen es nicht durchzukommen. Aber grundsätzlich kommt es wirklich auf die Konstellation drauf an. Wenn jetzt zwei, drei gute Läufer vorne weg sind, dann kann ich vielleicht nur 20 Sekunden aufholen. Wenn es die Konstellation hergibt und ich weiß, es wird eine Gruppe entstehen, wo jetzt keiner vorne herlaufen will, dann holt man vielleicht eine Minute auf. Wenn dann wirklich mal alles zusammenpasst und es sind viele schlechte Läufe vorne, dann kann man auch mal 1,5 oder 2 Minuten aufholen. Aber das sind halt, das kommt schon sehr auf die Situation drauf an, und das spielt ja eigentlich auch keine Rolle, weil ich sehe den Abstand dann und dann muss ich damit klarkommen. Also ich versuche immer so weit wie möglich zum Springen.
Du hast ja auf der Strecke letztendlich immer auch wieder ein Stück weit die Option, da Kommunikation zu haben mit den Trainern, auch gewissermaßen natürlich vielleicht auch die Rückstände durchgegeben zu bekommen. Beschäftigt dich das dann mental in dem Moment so oder gedanklich, dass du dir dann sozusagen anfängst, ein bisschen rumzurechnen, so okay, kann ich das noch schaffen, kann ich das nicht schaffen? Und vielleicht auch, wenn du merkst, okay, der Abstand wird nicht kleiner, so ein Stück weit der Punkt, wo du vielleicht merkst, okay, weiter vor geht es heute nicht, oder bist du in dem Moment so in deinem Tunnel, dass es einfach so, okay, all out, und dann schaue ich am Ende, was dabei rauskommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist es auch in meinem Kopf dann so, wenn ich was aufhole, hey, das könnte ich noch schaffen, wenn ich dann verliere wieder, boah, vielleicht geht es sich nicht aus, und dann kommen vielleicht ein bisschen Zweifel. Das ist ganz normal, das hat zu 100% jeder Sportler. Ich glaube, dass es schon auch ein bisschen von meiner Tagesform dann abhängt, und da muss einfach so viel zusammenkommen. Wenn bei uns halt, wenn man dann weiß, okay, man hat jetzt einen besonders guten Ski, was schon auch viel ausmacht, und man merkt, man kommt jetzt, man läuft jetzt einfach näher ran, dann gibt es vielleicht einem doch noch mehr Flügel. Aber ja, ich glaube nicht, dass es so, für mich ist nie so ein, ich mache jetzt einfach all out. Sicher bei einer WM oder so, dann hat man nichts zum Verlieren, und ich bin schon einer, wo weiß, okay, wenn jetzt eine kleine Chance besteht drauf, irgendwie aufs Podest noch zu kommen oder zum Gewinnen, dann hole ich mir das und dann riskiere ich da auch mehr vielleicht wie andere. Und das ist mir dann wichtiger, wie wenn ich dann platzen sollte und 15. oder schlechter Wert, das ist mir dann egal. Also mir geht es dann schon immer drauf. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich natürlich, gebe ich alles dafür, dass ich noch aufs Podest komme oder gewinnen kann. Aber wenn ich dann die Abstände höre und es wird mehr und so, dann tut mir das natürlich mental schon auch mal weh.
Ich würde gern zum Schluss noch ganz kurz mit dir über so generell vielleicht die Zukunftsperspektive der nordischen Kombination sprechen, einfach nur um so ein bisschen vielleicht auch das Thema aufzugreifen, was da irgendwie ein bisschen präsent ist. Aktuell, ich habe heute Mittag ganz kurz bei der Sportschau, war das glaube ich auf der Seite, ein Video gesehen, wo es darum ging, dass generell natürlich jetzt so olympisch gesehen die Situation gerade ist, okay, nur die Kombination der Männer findet 2026 statt, die Frauen nicht, und auf der anderen Seite generell so ein Stück weit quasi auch die nordische Kombination als Ganzes so ein bisschen in Frage gestellt wird als olympische Konstante sozusagen. Was macht das mit dir als Athlet in dem Moment? Inwiefern nimmst du das mit? Inwiefern lässt sich das kalt, weil du aktuell weißt, okay, für die Männer ist das kein Thema momentan?
Ja, also ich muss sagen, als das Thema zum ersten Mal hochkam, 2022 im Sommer, da war es schon für uns alle ein Schock, weil wir das nicht erwartet hatten. Aber dann natürlich beschäftigt mich das und ich will auch, ich kämpfe dafür natürlich, dass die Damen auch dazukommen und dass wir auch olympisch bleiben. Aber jetzt irgendwie beeinflussen auf meine Motivation tut es das nicht, weil, also natürlich hört sich das vielleicht jetzt egoistisch an, aber ich bin jetzt schon 10 Jahre im Weltcup dabei und habe schon so gut wie alles erreicht. Also wenn jetzt das wirklich so sein sollte und wir fliegen raus, dann wäre das jetzt für mich aus persönlicher Sicht, also ich hätte da jetzt nicht diesen, es wäre jetzt nicht tragisch, weil ich war schon bei 2 Spielen, nächstes Jahr vielleicht nochmal die 3. Spiele, dann wäre es halt so. Aber was ich, also deswegen ist es jetzt für mich jetzt nicht irgendwie bedrohlich, weil wenn ich dann aufhören müsste jetzt, wenn es ganz hart klingt, wie es jetzt, kann man jetzt ganz hart sagen, dann wäre es halt so, dann wäre halt die Zeit zu weit. Aber mir tut es natürlich einfach leid für die komplette Sportart und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Aber ja, so mein persönliches Schicksal hängt, glaube ich, einfach nicht mehr so dran. Deswegen beschäftigt es mich jetzt nicht ganz so wie wahrscheinlich die Jüngeren. Aber ich fände es natürlich auch eine Katastrophe und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil es einfach ja die beste Sportart der Welt ist. Es ist so spannend, es sind so, ja, die Rennen sind so cool anzuschauen und ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen und ich werde auch dafür kämpfen natürlich, dass wir olympisch bleiben.
Was glaubst du, braucht es, dass auch so die olympische Sportwelt davon überzeugt ist, dass die nordische Kombination einfach ja konstant weiter olympisch ist?
Ich glaube, da die Sportwelt an sich braucht es gar nichts, weil ich glaube, jedem, dem er die Rennen zeigt oder auch so, klar, die letzte Saison waren fast alle Rennen richtig spannend, aber alleine, wenn man sich die Rennen von den Olympischen Spielen anschaut in Peking, dann gibt es, glaube ich, keinen Sportfan, wo sagt, hey, das Format ist irgendwie schlecht oder die Sportart hat da nichts verloren, es fehlt an Spannung. Das gibt's nicht. Also man muss den Leuten einfach die Sportart zeigen und dann wird das auch kein Problem sein. Und ich glaube, es war auch noch nie ein Problem jetzt unter Sportlern und unter Sportfans, sondern es ist einfach nur ein IOC gerade, da fehlt vielleicht ein bisschen die Lobby. Und ja, ich glaube, das entscheiden dann einfach 2-3 Personen und das entscheidet, dass es IOC und ich glaube nicht, dass es an irgendwelchen Fans oder an Sportlern hängt.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Vincent. Und zwar, die kommt hier immer bei unserem Podcast von dem vorigen Podcast-Gast. Dementsprechend habe ich keinen Einfluss darauf. Die Frage für dich ist, inwiefern beeinflusst der gesellschaftliche Druck dein persönliches Leben und deine Entscheidungen außerhalb des Sports?
Außerhalb des Sports. ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es das gar nicht beeinflusst. Es beeinflusst sicher irgendwo. Ich bin jetzt ja keine krasse Sportikone irgendwie, also dass ich jetzt überall erkannt werde. Wir sind ja auch im Winter immer mit Helm und Brille unterwegs und man wird jetzt nicht so oft erkannt. Deswegen kann ich eigentlich, ja, habe schon sehr, sehr viele Freiheiten. Aber sicherlich muss ich schon schauen, wie ich mich verhalte. Und das gehört ja auch dazu, wenn man vielleicht, man hat eine gewisse Vorbildsfunktion und die sollte man natürlich auch ernst nehmen. Aber ich denke, ich kann da mich schon sehr, sehr gut davon freimachen und bin da ein sehr lockerer Typ, der da eigentlich wie ein ganz normaler 27-Jähriger rumläuft in der Welt. Und deswegen, ich bin mir dessen bewusst, aber ich muss jetzt deswegen nicht irgendwie jetzt auf extrem viel verzichten.
Right. Danke dir, Vincent, für deine Zeit. Danke für die Insights, ein bisschen den Blick auch hinter die Kulissen oder das, was da teilweise einfach in deinem Kopf passiert. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute für den Sommer und natürlich dann auch für den kommenden olympischen Winter.
Danke.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst, uns eine Bewertung dalässt, und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.